Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute bringen wir das Bauhaus zum Klingen. Musik ist heute unser Thema. Oder besser gesagt, das musikalische Leben am Bauhaus. Und das war ziemlich vielfältig. Wahrscheinlich könnte man sogar einen eigenen Podcast nur über Musik am Bauhaus machen. Es wurde musiziert, rezipiert, komponiert. Musik war auch Teil des Lehrplans. Und es wurden immer wieder bedeutende Musiker und Musikerinnen eingeladen. Zum Beispiel gab im Jahr 1927 der berühmte Béla Bartók ein Konzert am Bauhaus in Dessau. Um dieses bunte Musikleben zu entdecken, habe ich heute einen echten Profi eingeladen. Den Musikwissenschaftler Kai-Hinrich Müller, der schon seit einigen Jahren genau dieses Thema erforscht. Kai, es wurde ja am Bauhaus viel Musik gehört, es wurde viel Musik gemacht. Musik hat überhaupt eine große Rolle gespielt, oder? Das kann man doch schon so sagen.
Das kann man so sagen. Eigentlich korrespondiert das mit der Rolle der Musik, die insgesamt in der Gesellschaft zu sehen ist. Wieso sollte das Bauhaus so eine isolierte Insel sein, wo kein Mensch Musik macht? Aber dennoch kann man sicherlich sagen, das Bauhaus war natürlich keine Musikhochschule, ganz und gar nicht. Aber die Musik wehte wie ein Wind durch die Türen des Bauhauses, durch die Geister. Und das merkt man in der Kunst, aber auch im Alltagsleben und in vielen anderen Bereichen.
Das hast du schön gesagt, dass es hineinweht. Also du hast natürlich recht, wenn man es dann einmal gehört hat, Musik am Bauhaus, why not? Ich meine, die waren super progressiv in allen möglichen kulturellen Fragen. Wieso nicht auch in der Musik? Andererseits, so richtig big ist es ja nicht. Also man hat vielleicht schon mal was gehört von der Bauhauskapelle. Aber ich darf es verraten, du hast jetzt jahrelang Forschungsarbeit geleistet, um zu zeigen, wie viel Gäste, Gästinnen am Bauhaus auch waren, die mit Musik zu tun hatten, wie das auch über die Bauhauskapelle hinausgeht.
Genau, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Personen es sind. Ich würde sagen, wir zählen noch. Es sind aber doch schon gute 150, 160 Personen, die wir rund um das Bauhaus identifizieren konnten, die am Bauhaus selbst waren, vorher ein Musikstudium zum Beispiel hinter sich hatten, die aber auch eher als musikalische Laien am Bauhaus waren, sehr musikinteressiert waren. Wir haben auch Menschen getroffen, die gar nicht am Bauhaus waren, aber doch sehr eng mit der Institution verbunden waren. Also es gibt vielfältige Bezüge zwischen Musikleben und Bauhausleben, Kunstleben der Zeit, was aber unterm Strich auch nicht verwunderlich ist, weil Künstler, Künstlerinnen sind in der Regel sehr offen für das, was daneben passiert. Die Künstlerinnen und Künstler ziehen ja aus der Welt ihre Inspiration und deswegen ist das am Bauhaus eigentlich genauso, wie es auch an anderen großen Institutionen ist. Das Faszinierende am Bauhaus ist allerdings, dass dort wirklich die Creme de la Creme der 1920er, 1930er Jahre war. Alles, was Rang und Namen hatte in der neuen Musikszene, aber auch in der alten Musikszene, war irgendwie mit dem Bauhaus verbunden. Vielleicht ist das sogar das Interessanteste oder auch das Faszinierendste, diese unglaubliche Anziehungskraft, die diese Institution nach dem Fall der alten Welt, nach dem Ersten Weltkrieg ausgeübt hat, weit über die Grenzen von Kunst und Architektur hinaus.
Ja, das ist tatsächlich aufregend. Wie erklärst du dir das, dass ausgerechnet die Big Names, die Stars, da so ein- und ausgingen? Hat es mit Walter Gropius zu tun?
Ich bin kein Freund davon, etwas zu überhöhen und zu sagen, das liegt daran, weil alle das Bauhaus so toll fanden. Ich denke, es hat vor allem erstmal pragmatische Gründe, Netzwerkgründe, denn Künstlerinnen und Künstler sind oft in Netzwerken. Walter Gropius, Alma Mahler, die waren natürlich, das weißt du besser als ich, sehr, sehr eng miteinander verbandelt und verheiratet. Und natürlich kamen über Alma Mahler ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler in die Gedankenwelt des Bauhauses hinein, aber eben auch Personen wie Stefan Wolpe, der einerseits Komponist war, in der Novembergruppe tätig war, dort sehr viele progressive Musikerinnen und Musiker um dich hatte, der aber auch am Bauhaus war. Dort gab es auch Communities. Ich denke, dass so viele Personen da waren aus dem Musikbereich, liegt vor allem an Netzwerken und dann sicherlich auch an der Idee des Bauhauses, an dieser Idee eines neuen Gesellschaftskonzeptes, eines neuen Kunstkonzeptes, das sich so ja auch in anderen Kunstformen der Zeit zeigt.
Ja, das macht natürlich Sinn. Also ich finde das sowieso immer spannend, weil man denkt, für die Netzwerke braucht man jetzt hier irgendwie Insta, Facebook und Konsorten. Aber nee, die waren in den 20ern da netzwerkmäßig schon einser aufgestellt. Das hatten wir eher schon oft an anderer Stelle.
Vielleicht aber mal eine Gegenfrage. Wie kamen denn auch andere Künstlerinnen und Künstler an das Bauhaus? Ich denke, das war ja auch sicherlich genau in anderen Bereichen
eine Netzwerke. Und deshalb wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen. Das hat natürlich schon auch mit dem Grad an Progressivität zu tun, den sie geteilt haben. Also man hört dann irgendwie über fünf Ecken durch seine progressiven Freunde, hey, da gibt's eine progressive Kunstschule, die machen jetzt da was Neues irgendwie da unten in Weimar. Und so entsteht es dann. Also so war das bei Walter Gropius eben auch.
Vielleicht können wir aber statt des Wortes progressiv, das geht jetzt noch sehr stark in so ein Fortschrittsnarrativ, sagen, es war einfach auch eine Neugierde.
Ja,
da entsteht etwas Neues, die Leute sprechen drüber. Und natürlich will man gerade als Mensch, der so ein bisschen am Puls der Zeit ist, als Künstler, Künstlerin, denken, ey, was ist da eigentlich los? Also ich teile natürlich den Fortschrittsgedanken hinter dem Bauhaus. Es ist aber natürlich auch ein Fortschrittsnarrativ, das wir damit bedienen.
Du hast recht und das will ich natürlich auf keinen Fall. Ich habe nur an anderer Stelle, haben wir schon mal drüber geredet, dass modern immer nicht so gut passt. Das hat auch viel mit Mode zu tun, war ursprünglich ein Wort, das die Modernen gar nicht so gerne mochten. Und progressiv meint zumindest für mich halt auch, so wie bei Progressive Rock, weißt du,
es meint halt total auch. Total mein Thema.
ja, ist ja heute hier, geht es um Musik. Also auch die Idee eben von was Neuem und was auch ein bisschen gegen den Strich, gegen den Strom ist und so. Und das kann man ja durchaus übers Bauhaus sagen. Das wollte ich dich eben gerade fragen. Also ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass so die konservativsten Künstler der Zeit vielleicht jetzt nicht am Bauhaus abgehangen sind, oder?
Ja, das kann man sicherlich so zusammenfassen.
Okay, also ich habe mir das jetzt so überlegt, wir haben jetzt schon viel über die Gäste gesprochen, dass wir mal so anfangen. Was haben denn die BauhäuslerInnen eigentlich für Musik gehört? Also es waren offensichtlich viele Gäste da und ich nehme an, die waren ja nicht nur da, um abzuhängen, sondern die haben ja auch Musik gemacht, oder?
Genau, ich würde darauf vielleicht auch so zweifach oder gar dreifach antworten, denn die eine Frage ist, was sie für Musik gehört haben und die andere Frage ist, warum sie diese Musik gehört haben. Was sie gehört haben, kann man relativ gut sagen. Das ist viel zeitgenössische Musik. Es ist natürlich auch Unterhaltungsmusik der Zeit, mitunter von der Bauhauskapelle gespielt. Es ist tatsächlich auch sogenannte alte Musik. Damit meine ich jetzt nicht alte Musik in Großschreibung, also historische Aufführungspraxis, sondern wirklich Musik aus vergangenen Epochen, vor allem Musik rund um Johann Sebastian Bach. Und das führt zu der zweiten Frage, warum haben sie diese Musik gehört? Und das ist sicherlich einerseits Interesse, es ist aber andererseits auch die Möglichkeit, diese Musik zu hören, weil es eben ein dezidiertes Vortragsprogramm gab, in das eben Künstlerinnen und Künstler eingeladen wurden, um diese Musik zu präsentieren. Das heißt, es ist so eine wunderbare Verzahnung von Möglichkeiten, von Angebot und Nachfrage. Und zusammengefasst und aus einer etwas höheren Ebene gesagt, kann man sagen, man hat eigentlich ein relativ breites Musikprogramm dort gehabt, was sowohl von Unterhaltungsmusik bis klassische Musik geht, auch wenn diese Trennung Unterhaltungsmusik, klassische Musik oder E-Musik auch ein bisschen konstruiert ist, aber in dem Fall der Einfachheit halber mal angeführt sei.
Ja, ich war ja immer total überrascht, als ich das von dir ja auch zum ersten Mal gehört habe, wie große Bach-Fans die waren. Jetzt muss ich mich hier outen, ich weiß jetzt nicht so viel über Bach und die alte Musik mit kleinem A. Erzähl doch mal, warum jetzt eigentlich Bach?
Also, wenn man Bach sagt, muss man immer direkt hinterher sagen, welchen Bach man meint, denn die Bachs waren ja eine recht große Familie. Ich nehme mal an, du meinst jetzt Johann Sebastian Bach, den Übervater, den Thomaskantor. Genau, also Johann Sebastian Bach war, wie du schon zu Recht sagst, Komponist. Er hat gelebt 1685 bis 1750, ein sogenannter barocker Komponist, auch wenn wir so Epochenzuschreibungen ein bisschen problematisch sind. Und Bach war tatsächlich am Bauhaus unglaublich stark rezipiert mit seiner Musik. Er selbst war freilich schon ein bisschen länger verblichen. Das liegt vor allem daran, dass diese Musik für etwas steht, ein Symbol für etwas ist oder eher eine Chiffre für etwas ist, für eine Art von Konstruiertheit, von Konstrukt, von Konstruktivismus. Und das ist ein großer Bezug zum Bauhaus und es liegt vor allem an der Fuge. Bach selbst war ein Meister der Fuge, war auch berühmt für seine Fuge, war auch schon mit seinem Ableben schon ein bisschen, sagen wir mal, hatte schon etwas Patina auf sich, weil er eben die dann in der Klassik als alt angesehene Fuge ein bisschen repräsentierte. Aber auch hier muss man sagen, das Bauhaus steht total im Geist der Zeit, denn eine Bach-Rezeption sieht man eigentlich an vielen Stellen des Musiklebens in den 10er, 20er Jahren. Das liegt zum einen daran, dass das, was wir heute als historische Aufführungspraxis bezeichnen, dort so wirklich die Konsolidierung hat. Es entstehen die ersten Ensembles, die versuchen, die Musik des Barock auf historischen Instrumenten zu spielen. Natürlich auch die von Bach. es ist nach dem Ersten Weltkrieg auch so eine neue Ausrichtung des Musiklebens insgesamt zu sehen, weg von diesen großen romantischen Formen, die natürlich parallel noch bestehen, Klammer auf, Richard Strauss, Klammer zu. Das heißt hin zu einer Art von neuen Sachlichkeit, was wiederum auch ein großer Bezug ist zum Bauhaus. Und für all das ist Bach ein bisschen ein Repräsentant. Also auch Komponisten wie Paul Hindemith greifen Bach auf, ein bisschen satirischer in seinem Ragtime wohltemperiert. Und deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass er gerade auch am Bauhaus rezipiert wird, weil er für etwas steht. Ich selbst bin ein leidenschaftlicher Bach-Fan, mehr Bach als Progressive Rock. Und ich kann das natürlich völlig nachvollziehen, dass man sich auf Johann Sebastian Bach stürzt. Diese Fugen sind einfach meisterhaft. Man muss aber sagen, es wurden vor allem die Fugen und die Polyphonenformen rezipiert und eben nicht zum Beispiel die großen Passionen, die wir heute gerne Karfreitag hören. Ich war jetzt erst noch Karfreitag in der Matthäus-Passion in Köln. Das war jetzt nicht das Repertoire am Bauhaus.
Weil die Fuge sich besonders gut konstruieren lässt, oder? Das habe ich zumindest mal aufgeschnappt.
Genau, es ist letztlich, wenn ich es ein bisschen platt sagen darf, die Musikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt hören, hören jetzt bitte weg. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Baukastenprinzip.
Also naja, gut, ich meine, die BauhäuslerInnen waren ja jetzt auch keine MusikwissenschaftlerInnen. Also die haben
teils. Also es gab durchaus auch Musikwissenschaftler im Bauhaus oder dem Bauhaus nahestehend. Erwin Ratz, Sekretär von Gropius, der auf ein Empfehlungsschreiben von Alban Berg zum Bauhaus kam und später einer der Begründer der Gustav-Mahler-Forschung wurde. Hans-Heinz Stuckenschmidt, selbst im Bauhaus ganz eng verbunden, ein wunderbarer Musikwissenschaftler über die zeitgenössische Musik der Zeit, der einen Großteil des 20. Jahrhunderts mit seinen Arbeiten geprägt hat. Es gab tatsächlich auch Musikwissenschaftler im Bauhaus.
Ja, Wahnsinn, das wusste ich noch gar nicht, siehst du mal. Aber gut, dass man sich auch Leute aus der Wissenschaft ans Bauhaus geholt hat, das haben wir schon öfter mal besprochen. Das ist halt wirklich diese, wie soll ich sagen, kulturelle Rundumschlag, nenne ich es jetzt mal. Aber ich habe eben drüber nachgedacht, wie so die BauhäuslerInnen, die nicht aus der Musikwissenschaft waren, wie die das wohl rezipiert haben. Zum Beispiel hat ja doch Lionel Feininger auch Fugen komponiert.
Genau, Feininger selbst ist so ein wunderbares Beispiel dafür, warum es nicht so gut ist, die einzelnen Kunstformen voneinander zu trennen. Ich meine, Feininger kommt aus einer professionellen Musikerfamilie, hatte selbst lange Zeit auch die Idee, professioneller Musiker zu werden, hat sich dann, wie wir ja alle wissen, für was anderes entschieden. Er selbst hat es aber auch nicht voneinander getrennt. Er war halt beides. Er war halt einerseits ein hochambitionierter, sehr, sehr guter, exzellenter Musiker, andererseits aber auch ein hochambitionierter, professioneller Künstler in anderen Bereichen. Gleiches gilt für Paul Klee, aber auch ein Kandinsky war ja ein exzellenter Musiker. Und gerade die Person Feininger zeigt aber auch die Besonderheit des Komponierens, denn Feininger eben hat Fugen komponiert, auch als Referenz an Johann Sebastian Bach. Und diese Fugen, er hatte Fugenunterricht bei Brönner, damals in Weimar Organist, wiederum auch eng mit dem Bauhaus und der Institution verbandelt. Und dann auch die Feininger-Söhne waren ja dem Musikleben nahe, zum Beispiel Lorenzo Feininger, der dann in die Musikwissenschaft wechselte und einer der führenden Forscher für katholische Kirchenmusik, glaube ich, im 16. 17. Jahrhundert wurde. Crazy. Also da gibt es relativ viele Bezüge der Feininger-Familie, des Feininger-Clans in die verschiedenen Bereiche des Musiklebens.
Einen ganz besonderen Bezug zum Musikleben hatte der Bauhausgründer und Direktor Walter Gropius selbst, beziehungsweise eine besondere Beziehung zu einer Musikerin und wichtigen Figur der Wiener Musikszene, Alma Mahler. Mit ihr hatte er ab 1910 eine Affäre, noch zu Lebzeiten von Gustav Mahler. Dann trennten sie sich ein halbes Jahr nach dessen Tod, fanden 1914 in Kriegswirren wieder zueinander, heirateten, bekamen eine Tochter und ließen sich 1920 wieder scheiden. Da hatte Alma Mahler Gropius bereits eine Affäre mit Franz Werfel begonnen. Eine schwierige, aber leidenschaftliche Liebe. Heute würde man vielleicht auch sagen, eine toxische Beziehung. Den Briefwechsel zwischen den beiden haben wir am Bauhausarchiv zusammen mit MusikwissenschaftlerInnen der Universität Tübingen erforscht und veröffentlicht. Durch Alma Mahler hat Gropius Kontakte in die Wiener Musikszene geknüpft, weshalb er einige große Namen ans Bauhaus holen konnte, wie Arnold Schönberg oder Alban Berg und noch einige andere. Übrigens hat er auch Johannes Itten durch Alma Mahler kennengelernt. Und wenn wir gerade bei den großen Namen sind... Ja, wir sind jetzt heute sozusagen im Jahr 1927 und da war Béla Bartók am Bauhaus. Also sicher einer der größten Namen, so wie ich es verstanden habe, oder?
Zumindest für mich, denn ich muss bekennen, neben Johann Sebastian Bach wirklich liebe ich die Musik von Béla Bartók. Genau, er war 1927 da für ein Konzert, aber auch seine Musik war sonst auch an anderen Stellen im Bauhaus zu finden. Er stand unter anderem mit dem besagten Paul Amer auch in Kontakt, in einem Briefkontakt. Bartok war damals schon eine einflussreiche Person des Musiklebens und gerade Bauhäuslerinnen aus dem ungarischen Raum waren eben irgendwann mal in ihrer Biografie mit Bartok in Kontakt gekommen. Bartok selbst ist sicherlich neben Schönberg aber einer der großen Namen des Musiklebens.
Ja, genau. Béla Bartok haben viele schon mal gehört. Aber wenn wir jetzt schon mal hier das Glück haben, einen Musikwissenschaftler vor uns sitzen zu haben, also auch ich, was macht denn die Musik von Béla Bartok so besonders? Warum ist er so ein großer Name geworden? Vielleicht kannst du es noch mal kurz umreißen.
Oh, das ist schwer in einem Satz zu sagen. Also Béla Bartoks Musik ist auch eine Reaktion auf die klassische spätromantische Musik. Sein Stil hat sich über die Jahre natürlich auch entwickelt, wie man das eigentlich bei allen großen Künstlern sieht. Sie ist eine Synthese aus dem, was ich erstmal in Anführungszeichen sage, Volksmusiken seiner Heimat, einer kompletten Versachlichung von Musik, einer extrem rhythmusgeladenen Musik, wie wir sie zum Beispiel auch bei einem Stravinsky, Le Sacre du Printemps sehen. Nur sie ist sinnlicher. Sie hat den Mut zur Melodie. Sie verwendet ganz oft Fugen, polyphone, alte Formen. Es ist eine ganz eigentümliche Mischung aus Melodik, Archaik, Konstruiertheit, Volkstümlichkeit, jetzt im positiven Wortsinne, und Leidenschaft.
Mhm. Oh, das hast du aber toll gesagt.
Und es war einfach anhören. Bartok ist wirklich eine sensationelle Musik. Leider, wie so viele, musste auch er ins Exil gehen. Und es ist aber eine unglaublich gute Musik.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich sehr schwierig, auch jetzt über Musik so zu sprechen. Also vielleicht wirklich mal anhören. Es geht ja heute alles ganz einfach. Okay, also Béla Bartok hat man schon mal gehört. Big Name. Was waren denn noch so ein paar Big Names? Machen wir mal ein bisschen Name-Dropping.
Machen wir dann gleich auch noch ein paar nicht so Big Names?
Ja, gut, sehr
wunderbar.
Gerne.
Dann fange ich mal mit den Big Names an. Ja, wie schon sagte, im Grunde alles, was Rang und Namen hatte der Zeit, von Schönberg über Krenek, Hindemith, selbst von Kurt Weill gibt es einen ganz kleinen Bezug zum Bauhaus. Zumindest war er bei der Bauhauswoche zu Gast. Ähnlich wie Stravinsky, Busoni, also die großen Namen der Zeit waren da. Ich finde aber eigentlich viel interessanter die Namen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht mit dem Bauhaus assoziiert hätte. Und hier gibt es eine Geschichte, die mich wahnsinnig fasziniert, und das ist Ruth Crawford Seger. Sie war damals eine Ikone der neuen Musik in den USA und sie war in Dessau zu Besuch, hatte auch Kontakte zu dieser besagten Person Paul Amer, die wirklich eine ganz elementare Person auch im Netzwerken war. Und es gibt einen wunderbaren Brief, den sie danach schreibt. Ich übersetze ihn jetzt mal und übertrage ihn so ein bisschen in sinngemäße ins Deutsche, in dem sie darin schreibt, dass dieser ganze Ort Freiheit atmen würde. Dass die Menschen, die dort sind, ein Gefühl von Losgelöstheit haben. Losgelöstheit vielleicht von den Schrecken, die sie davor erlebt haben. Man darf nicht vergessen, vorher war der Erste Weltkrieg. Und das zusammen mit ihrer Musik, zum Beispiel ihrer Kammermusik für kleines Orchester, die ungefähr in der Zeit entstand, oder mit ihrem Streichquartett, wenn man das hört und mit diesem Brief liest, es gibt keinen Kausalzusammenhang zwischen Musik und Komposition. Aber doch sind wir Menschen ja so, wenn wir etwas lesen, schaffen wir automatisch synaptische Verknüpfungen. Ich kann jetzt nicht mehr ihre Musik hören, ohne an das Gefühl von Freiheit zu denken. Und das ist irgendwie etwas, was mich, als ich das las, wahnsinnig bewegt hat. Ich kannte den Namen vorher so ein bisschen aus meinen eigenen Recherchen, habe mich aber erst dann wirklich mit ihr befasst und denke, wow, faszinierend.
Also das ist tatsächlich sehr faszinierend und man bekommt den Eindruck, dass es auch vice versa ging. Also dass nicht nur die BauhäuslerInnen von den musikalischen Gästen beeinflusst wurden, sondern die Leute, die ans Bauhaus kamen, da auch Inspiration mitgenommen haben für ihre Musik vielleicht auch, oder?
Ja, ich meine, wir finden doch alle im Gespräch untereinander Inspiration. Und Künstlerinnen und Künstler, die noch offener sind für die Resonanzen, glaube ich, umso mehr. Und natürlich waren Menschen aus der Musik, die mit dem Bauhaus in Kontakt kamen, auch affiziert von dem. Es gibt so ein ganz anderes Beispiel, auch das ist etwas Faszinierendes, was ich wahnsinnig schön finde. Und das ist vielleicht die größte Trouvaille in diesen letzten Jahren, das ist die Person Mark Blitzstein. Blitzstein selbst war kein Bauhäusler, aber auch er war wiederum in Netzwerken, in denen Bauhäusler selbstverständlich drin waren, die besagte Novembergruppe rund um Stefan Wolpe zum Beispiel. Blitzstein war aber auch ein Komponist, ein unglaublich mutiger Komponist. Und er hat eine Oper geschrieben, die ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen eine Bauhausoper nenne. Es ist in meiner Meinung nach die einzige Bauhausoper der Welt. Und das Besondere ist, es ist ein Einakter. Und es ist eine große Liebesgeschichte à la Verdi, Puccini. Aber das Entscheidende ist, die Hauptfiguren sind geometrisch. Kreis liebt Rechteck, ist Vater von Gerade und Punkt. Und dann kommt das, was man so aus der großen Oper kennt. Man liebt sich, man kriegt sich nicht, es gibt Tod, es gibt selbst, also das ganze große Programm. Und das Faszinierende ist, diese Oper sollte am Bauhaus aufgeführt werden. Ich konnte im Blitzstein-Nachlass einen Brief finden, in dem er schreibt, dass er das in Dessau mit den Geist vom Bauhaus eben aufführen wollte. Dazu kam es dann leider nicht. Und Blitzstein beschreibt, beschreibt dann ausführlich, wie das vorgespielt wurde, wie er die Oper unterbringen wollte. Und da merkt man, diese Idee der Geometrie, die dann ja schon später am Bauhaus auch zunehmend relevant wurde, wie die sich ins Musikleben überträgt. Ich kenne keine andere Oper, die so konzipiert ist. Und das ist eigentlich einer der schönsten Funde, die wir hatten. Und wir wollen es ja auch aufführen. Und es muss aufgeführt werden. Und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte zum einen. Und ich bin sicher, die Musik ist auch wunderschön.
Moment, also du nennst es Bauhaus Oper oder heißt die offiziell so?
Also ich nenne sie Bauhaus Oper. Offiziell heißt sie Parabola in Circula. Mhm. Und daran merkt man eben schon den Bezug zur Geometrie. Mhm, es ist aber eine Bauhaus Oper. Sie sollte dort mit den Kollegen vom Bauhaus aufgeführt werden.
Und inspired by? Also,
naja, also ich würde sagen, die Bezüge liegen da sehr auf der Hand. Ich finde, es gibt auch Bezüge, um jetzt noch mehr ins Detail zu gehen, zu Formen wie dem triadischen Ballett. Auch Blitzstein hat mehrere Ballettszenen. Eins ist ein Drahtballett, so nennt er es. Er baut auch ein, das muss man noch ein bisschen erforschen, was es genau ist, ein sogenanntes Marihuana-Ballett. Hat ja auch im Moment eine, sagen wir mal, gewisse zeichnerische Relevanz, dieses Thema. Und es ist einfach ein faszinierendes Werk der Zeit. Auch komplex. Auch hier merkt man, und das ist vielleicht noch, hätte man als Präambel noch eigentlich sagen sollen, wir reden gerade so selbstverständlich, du und ich, über diese Thematik. Es ist aber nicht selbstverständlich, denn man muss ja erstmal die ganzen Namen rausfinden. Mhm. Und wie so oft, man kennt so 10, 15 große Namen, dann freut sich der Musikbetrieb, dann freut sich der Kunstbetrieb. Diese 10, 15 Namen werden irgendwann kanonisiert. Wir arbeiten immer mehr daran, um diesen Kanon zu festigen. Aber was ist mit all diesen ganzen anderen Menschen, die auch noch da waren? Und eigentlich liegt es doch auf der Hand, und dann ist mein Monolog fertig, liegt es doch auf der Hand, dass bei so vielen Studierenden am Bauhaus, bei so vielen Menschen am Bauhaus auch ganz viele Musikerinnen und Musiker waren. Mhm. Und es hat sich halt nur noch niemand die Mühe gemacht, die mal systematisch zu sammeln, bis wir kamen.
Was Kai gemacht hat, ist Grundlagenforschung. Systematisches Sammeln klingt dabei einfacher, als es ist. Kai musste zahllose Listen der Studierenden sichten und jeden Namen auf Bezüge zum Musikleben hin überprüfen. Dazu kamen die Meisterfamilien, dann wiederum deren Gäste, Netzwerke und so weiter und so fort. Eine wichtige Forschungsleistung, die überfällig war, wenn man bedenkt, welch bedeutende Rolle Musik am Bauhaus gespielt hat. Das zeigt auch ein anderer Fall, sozusagen eine musikalische Besonderheit des Bauhauses, die sich der Forschung noch immer ein bisschen entzieht und vielleicht gerade deshalb besonders gefeiert wird. Naja, und dann jenseits von Kompositionen gibt es ja eben noch die Bauhauskapelle.
Oh yes.
Yes. Erzähl doch mal ein bisschen was von der Bauhauskapelle.
Also die Bauhauskapelle ist ja heute eine Art von Legende. Also wenn es um die Musik am Bauhaus geht, kommt in der Regel im zweiten, dritten, vierten Satz irgendwann fällt das Wort Bauhauskapelle zurecht. Denn die Bauhauskapelle war vielleicht das einzige genuin wirkliche musikalische Exportprodukt des Bauhauses. Ist jetzt eine lange Floskel für ein kurzes Ding, was ich eigentlich sagen wollte. Es war ein Ensemble, das sich aus Bauhäuslern rekrutierte. Es war weitgehend ein Laienensemble, wenngleich auch der Begriff des Laien, also es war schon mit einem hohen Anspruch musiziert, aber eben doch nicht aus einer klassischen Konservatoriumskultur hinaus. Es war ein bunter Repertoire-Mix, der sich über die Jahre entwickelt hatte, von, sagen wir mal, dadaistischen Parodien über Verfremdungen von Schlagern, aber zum Beispiel auch Liedern, die man während des Krieges gesungen hat, späterhin dann zu einem etwas eher amerikanisch geprägten Jazz. Es war aber ein Unterhaltungsensemble, das auch die Funktion hatte, zu unterhalten, auf Bauhaus-Events spielte. Später wurde es dann auch praktisch von externen Veranstaltern engagiert. Es hatte einen extrem hohen improvisatorischen Anteil, einen sehr hohen Spaßanteil, es war kostümiert, es waren etwas absurde Instrumentenkombinationen. Und glaube ich, deswegen ist auch ein Grund, dass man das heute so ein bisschen überhöht und zur Legende macht. Fakt ist, wir haben keine wirklichen Aufnahmen davon. Es gibt so indirekten Aufnahmen, was ganz interessant ist. Andor Weininger, einer der Gründungsväter, hat sich im hohen Alter, das wurde dokumentiert, ans Klavier gesetzt und die Melodien des Bauhauses auf dem Klavier gespielt. Da kann man so ein bisschen, und das ist eigentlich ganz spannend, raushören, was der sogenannte Bauhauspfiff ist, wie die Musik arrangiert wurde. Wohlgemerkt, das ist natürlich aus seinem Gedächtnis gespielt, wo man jetzt akademisch sagen müsste, Oral History fragen. Aber doch kriegt man einen Eindruck, man kann das transkribieren. Es gibt aber leider, leider, leider keinen Live-Mitschnitt. Und ich würde wirklich es unglaublich gerne hören. Ja, ich wäre unglaublich gerne bei einem Konzert mit dabei. Aber sicherlich ist das ein ganz faszinierendes musikalisches Produkt, über das man dringend mal eine unabhängige Biografie schreiben sollte, eine Monographie. Also wenn jetzt Doktorandinnen und Doktoranden diesen Podcast hören, und ich gehe davon aus, alle Musik-Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland hören den, schreibt darüber eine Dissertation, ein großartiges Thema.
Ja, es ist ja deshalb auch so ein großartiges Thema, weil es ja erzählt, Geld von den tatsächlichen Studierenden. Also was wir bis jetzt besprochen haben, hat ja viel auch zu tun mit den Meistern. Also es wurden Gäste aus diesem Meisternetzwerk eingeladen und die Studis konnten sich das dann anhören oder eben auch nicht. Aber die Bauhauskapelle ist eben was, was wirklich so aus der Studiengemeinschaft rausgewachsen ist. Und es geht hier ums Tanzen, oder? Es ist Tanzmusik, die da gespielt wurde.
Genau, es geht auch einfach um Leichtigkeit. Es hat keinen Ernst. Es geht um eine Leichtigkeit des Lebens und es geht um die klassische Unterhaltungsfunktion von Musik, die wir alle mögen. Es geht um Tanz, es geht um Freude. Es geht auch manchmal um Unernsthaftigkeit, um das Parodieren, auch das Parodieren von Bauhausstrukturen. Ich meine, auch im Bauhaus gab es Machtgefüge, Machtgefälle. Natürlich. Das spiegelt sich alles ein bisschen in der Ausgestaltung der Kapelle. Mhm. Aber es waren natürlich, wie gesagt, es waren eher Laienmusiker. Was aber übrigens ganz interessant ist, dass Andor Weininger, der Gründer, die Schwester von ihm, Margit, wiederum war professionelle Musikerin, die bei Bela Bartok studiert hatte. Ah, ja. Also auch da gibt es wieder so einen kleinen Bezug zu Bartok.
Über ja, ich meine Laien, das heißt, sie haben nicht Musik studiert?
Genau, deswegen, das sagte ich auch, Laie wird heute oft wertend verwendet, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Zum Beispiel auch Richard Wagner war in vielen Bereichen ein Laie, was man auch hört. Und er hat aber natürlich über die Jahre seines Komponierens eine unglaubliche Meisterschaft entwickelt. Aber auch Wagner hat nicht ein klassisches Kompositionsstudium und 26 Konservatorium hinter sich gebracht.
Ja, eben mit Komponieren hat es ja nicht viel zu tun, sondern...
Wer Wagner? Sorry.
Nein, also bitte. Natürlich, die Bauhauskapelle, das war ja eher improvisierte Musik. Also da gibt es keine Noten.
Ja, man hatte
Noten
Vorbilder, man hatte Schlager oder Melodien der Zeit, die man dann eben ein bisschen verfremdet hat. Auch situativ verfremdet hat. Ebenso wie es eine gewisse Situation erfordert ist. War halt wirklich im besten Sinne Unterhaltungsmusik.
Mhm. Also ich habe gelesen, dass es auch viele so osteuropäische Volkslieder gab, die da reingewurschtelt wurden. Also dann nicht genau so eins zu eins übernommen, sondern Coverversionen.
Ja, und sie wurden dann ja auch so ein bisschen mit anderen Titeln versehen. Dann hieß zum Beispiel ein Stück nur noch Die Chromatische. Mhm. Und was dann für ein gewisses musikalisches Element der Improvisation steht. Und die Herkunft der Folktunes liegt ein bisschen auch an der Herkunft der beteiligten Person. Interessant ist, dass man eigentlich über die Jahre auch eine Entwicklung sieht. Mhm. Also weg von diesen eher, sagen wir mal, Schlager, volkstümlich geprägten musikalischen, ich nenne es mal Bodensätzen, hin zu mehr amerikanischem Jazz, was aber auch ein typisches Element der Zeit ist, weil das eben die Zeit ist, wo der Jazz aus den USA absolut rezipiert wird in vielen anderen Bereichen.
Ja, ich finde es schon sehr interessant, das hätte ich dich jetzt eh gleich nach dem Jazz gefragt, weil das liest man allenthalben, wie jazzy die Bauhausband war, also die Bauhauskapelle. Wobei das ja auch nicht, so habe ich zumindest gelesen, auch nicht so leicht ist, weil das waren ja andere Zeiten und Jazz nicht so einfach zugänglich war, also amerikanischer Jazz.
Ja, und man muss auch sagen, das, was dann in Deutschland manchmal als amerikanischer Jazz verkauft wurde, hat wenig zu tun was eigentlich die Idee jenseits des Atlantiks war.
Mhm. Also das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema dann und das ist ja auch am Bauhaus nicht spezifisch, diese Jazz-Rezeption sozusagen. Da könnte man sicher auch tolle Bücher drüber schreiben, wie das zum Beispiel in Berlin damals war. Aber es ist trotzdem interessant, dass Sie auch da sozusagen das Neue, das Avantgarde-mäßige, das Fremde vielleicht, auch ich meine Jazz ist immerhin auch stark schwarze Musik, was ja auch wieder was Besonderes durchaus ist. Das ist interessant eben, wie du schon gesagt hast, wie viele Einflüsse da zusammenkommen. Und wahrscheinlich ist deshalb die Bauhauskapelle auch so ein Mythos, weil da genau so die Einflüsse eben zusammenkommen.
Vor allem ist es aber auch, was man gerade im Fall des Jazz sieht, sieht man eben aber auch eine Form von Aneignung, die aus heutiger Sicht zu Recht auch kritisch betrachtet werden kann, Stichwort kulturelle Aneignung, die in der Zeit zumindest bei den Bauhäuslerinnen und Bauhäuslern so nicht gemeint war. Man sieht aber wiederum in dem parallel stattfindenden Diskurs, so eher aus dem wirklich rechten bis in Nazi-Milieu, dass der Jazz wiederum instrumentalisiert wurde zur negativen Abwertung. Mhm. Also zum Beispiel wird über die Krolloper, bei der das Bauhaus auch ein bisschen seine Finger mit dem Spiel hatte, und wiederum über die Person Klemperer gesagt, das Repertoire der Krolloper mit Blick auf Ernst Krenek, der eben Jazz in seinen Opern einbaute, sei Ausdruck einer, Zitat, jüdischen negroiden Kunstepoche. Ja. Und also das heißt, auch da ist wieder die Gleichzeitigkeit von dem Positiven wie Negativen, die man, glaube ich, immer betrachten oder immer im Kopf haben muss, wenn man eben über diese Zeit spricht.
Wenn wir über die 1920er bzw. das Bauhaus sprechen oder auch forschen, ist Differenzierung und ein kritischer Blick das A und O. Und die Musik selbst, wie bringt man die heute am besten wieder zum Klingen? Für Kai ist das Teil seiner Forschungsarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Bauhausarchiv Berlin ist dabei ein spannendes musikalisches Projekt entstanden. Ja, vielleicht reden wir jetzt noch mal kurz über dein Steckenpferd, die Oper. Hast du ja gerade schon durchklingen lassen, dass du besonderer Opernfan bist und ja auch vorhast, diese Bauhausoper, wieder in Anführungszeichen, über die wir gesprochen haben, zur Aufführung zu bringen. Und du hast letztes Jahr schon das angefangen mit einer Veranstaltungsreihe, einer Konzertreihe, das Bauhaus Music Weekend. Also das ist jetzt auch wieder interessant, weil das ist zwischen Forschung, Aufführung, Genuss, alles dabei. Was genau machst du jetzt da eigentlich?
Vielleicht muss ich da vorweg sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Musikwissenschaft für die Musikwissenschaft willen. Also das sage ich auch meinen Studierenden immer. Bitte, so wunderbar es ist, über Musik zu forschen, so wichtig es ist, über Musik zu forschen, aber die muss auch erklingen. Und deswegen war eigentlich von Anfang an klar, all das, was wir hier rund um das Bauhausarchiv herausfinden, wird irgendwie in Ausschnitten auch erklingen müssen. Denn erst, wie ich schon sagte, der Text ist tot, durch die Aufführung wird Musik zu Musik. Und deswegen haben wir ein mehrjähriges Programm uns überlegt, dass verschiedene Bereiche oder verschiedene Berührungspunkte zwischen Musikleben und Bauhaus aus heutiger Sicht nochmal darstellt. Letztes Jahr hatten wir, das lag einfach daran, 100 Jahre Bauhauswoche von 1923, einen gewissen Fokus auf das Musikprogramm von 1923 gelegt, ist aber angereichert, vor allem um Musik von Stefan Wolpe, der sowohl mich als auch Michael Friedländer und Kalle Steffens, mit denen ich das gemeinsam organisiere, unglaublich fasziniert. Die Biografie bewegt uns, die Musik löst in uns etwas unglaublich Positives aus, sodass wir eigentlich am liebsten nur noch alles von Wolpe spielen wollen. Und genau, und letztes Jahr war der Beginn, dieses Jahr geht's weiter, wieder mit einem Blick auf Wolpe, dieses Mal auch das erste Mal in orchestraler Literatur, denn am Bauhaus wurde eben viel Kammermusik gemacht, es gab aber auch wirklich Initiativen ins Musikleben hinein, Orchestermusik zu fördern, das werden wir dieses Jahr ein bisschen aufgreifen und, wie du sagtest, ich liebe die Oper und natürlich geht's auch nicht ohne die Oper, es gab viele Bezüge des Bauhauses zur Krolloper, wo eben Bauhäusler bildnerisch tätig waren, die großen Namen Schlemmer, Moly, Notch. Ich konnte aber auch herausfinden, dass es eine große Zahl weiterer Bauhäuslerinnen und Bauhäusler gab, die später, nach der Zeit des Bauhauses, an Opernhäusern in ganz Europa tätig waren und über Jahrzehnte Bühnenbilder machten. Bisher auch nicht erforscht. Ich bin aber relativ sicher, in dieser These würde ich wagen, dass sich eine, sagen wir mal, Bauhaus-Ästhetik auch in diesen Bühnenbildern findet. Das aufzugreifen ist sicherlich noch ein großes Ziel, auch musikalisch aufzugreifen, sei es mit den Wolpe-Opern, sei es mit der Blitzstein-Oper. Ideen haben wir viele. Schauen wir mal.
Ja, ich war schon sehr angetan. Du hast jetzt auch schon das Stichwort gegeben, das Bühnenbild. Also es gibt eine Tradition in der Architektur, dass Architekten gerne Bühnenbilder entwerfen. Und als du mir das damals erzählt hast, Bauhaus Bühnenbilder, dachte ich mir, klar, das macht so viel Sinn. Die kommen ja eh von der Architektur. Bühnenbild hat auch so einen Gesamtkunstwerk-Touch. Da kommt vieles zusammen eben. Klar haben sich Bauhäusler und vielleicht auch Bauhäuslerinnen damit befasst. Und du hast mir auch gezeigt, die Bühnenbilder, die Laszlo Moholy Nagy entworfen hat für, hilf mir nochmal, was war das?
Hin und Zurück.
Hin und Zurück von?
Hin und Mit. Und aber auch Oskar Schlemmer für Schönberg-Werke an der Krolloper, da gibt's einiges.
Ja, genau, das war auch noch das. Also das sieht man schon, wie du so schön nennst, eine gewisse Bauhausästhetik, ist ja klar. Natürlich werden jetzt die keine anderen Künstler, weil sie jetzt am Bühnenbild entwerfen. Aber es ist schon crazy, das zu sehen, weil so der 0815-Laie, wenn er an Opern denkt, natürlich was anderes im Kopf hat als so ein Stahlrohrkonstrukt, so wie es Moholy da auf dem einen Bühnenbild gemacht hat. Also wie man die Ästhetik dann wiederfindet in so einem ganz anderen Bereich, ist schon sehr interessant.
Gerade das mit dem Stahlrohr war dann etwas, was in diesem besagten Lexikon der Juden in der Musik als Vorwurf gegen Klemperer, der damals ab 1927 Musikdirektor der Krolloper war, vorgebracht wurde, dass er eben eine Stahlrohrästhetik auf die Bühne gebracht hatte im Bühnenbild.
Also wie radikal das ist, kann ich mir eben gut vorstellen, weil ich ja viel Zeit damit verbringe, mich hineinzudenken, wie radikal die damals waren. Vielleicht ist radikal eh das schönste Wort, jenseits von Avantgarde, progressiv, modern. Sie waren einfach so hinreißend radikal, manchmal so, dass eben man sich über 100 Jahre später noch denkt, boah, huiuiui, also das ist radikal. Und es macht total Sinn, dass das dann eben so als Aufhänger genommen wird, um das Bauhaus zu bashen. Also da können wir uns ja auch noch auf viel freuen, was da alles rauskommt, weil Bühnenbilder sind ja auch nichts für die Ewigkeit. Also das muss ja auch zumindest mal abfotografiert werden oder man findet irgendwo einen Entwurf, um das festmachen zu können. Das stelle ich mir auch nicht so leicht vor, oder?
Genau, man muss wie immer erstmal die Quellen haben, um sie dann auszuwerten. Und dann muss man bei jeder musikalischen Realisierung fragen, will ich eigentlich eins zu eins eine Kopie machen? Also selbst wenn ich jetzt ein most fancyes Bühnenbild von 1927 finde, will ich es eins zu eins auf die Bühne stellen für ein heutiges Publikum, was dann nachher ja noch fast 100 Jahre Operngeschichte mitgemacht hat? oder will ich es ins Jetzt übertragen? Das ist auch eine alte Frage des Regietheaters. Da gibt es kein Ja oder Nein, kein Falsch oder Richtig. Da ist immer ganz viel Inspiration der Personen gefordert, die das machen. Ist ja auch eine Urfrage der sogenannten historischen Aufführungspraxis. So schön es ist, historische Instrumente, Darmsaiten etc. zu verwenden, was will ich damit eigentlich erreichen? Also warum setze ich diese Werkzeuge ein, um diese Musik aufzuführen? Und so würde ich auch sagen, bei jeder heutigen Aufführung von Opern, die im Bezug stehen mit dem Bauhausleben oder der Bauhauszeit, sollte man immer noch fragen, ja, wunderbar, es gibt einen wissenschaftlichen Bezug, aber wir sind doch Menschen im Jetzt, die für Menschen im Jetzt Musik machen wollen. Mhm. Und wie können wir das vielleicht auch, die Vision, die Idee dahinter, ins Jetzt übertragen? Das kann sein, indem wir uns wirklich zu 100% oder 90% an der Historie orientieren. Es kann sein, dass wir einfach Elemente aufgreifen. Das kann man nicht pauschal sagen, sondern hängt so ein bisschen von der Situation ab.
Das ist ja auch eine schöne Sache, dass es das alles geben darf. Also ich stelle mir auch so eine historische Aufnahme mit, was hast du gesagt, Darmsaiten?
Darmsaiten, genau. Also heutige Geigen haben oft Stahlseiten, aber mittlerweile neben Ensembles der historischen Aufführungspraxis in der Regel Darmsaiten, die ein bisschen anderen Klang
das
haben.
Das ist halt dann die totale Zeitreise, oder?
Ist es, man darf aber nie so tun, als ob das dann das exakte Abbild der Vergangenheit ist, sondern klar. Das sind immer noch Menschen, die im Jetzt Musik machen, die halt einfach andere Instrumente verwenden, auch wenn natürlich solche Aufführungen aus gründlicher Quellenarbeit resultieren. Aber vielleicht ist der entscheidende Punkt dahinter, auch wenn ich das immer so ein bisschen pathetischer sagen darf, die Frage, welche Rolle soll eigentlich Musik, welche Rolle soll eigentlich Bauhaus, welche Rolle sollen eigentlich Projekte wie diese spielen? Und ich möchte dafür plädieren, dass man nicht so tut, als ob das Bauhaus oder das Musikleben irgendwie in so einem luftleeren Raum stattfindet, sondern damals wie heute ist Musikmachen in Gesellschaft eingebunden. Und das heißt, es gibt einerseits einen gesellschaftlichen Auftrag, es gibt gesellschaftliche Resonanzen, es gibt vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir jetzt nicht hier diskutieren müssen. Aber ich denke, man muss sich immer, wenn man sich mit diesen Themen befasst, auch damit befassen, warum tun wir das eigentlich? Und was erreichen wir damit? Denn Musik ist nicht immer nur das Tolle. Musik ist auch in vielen, vielen negativen Bereichen ein Machtinstrument. Auch die Nazis haben Musik bewusst als Machtmedium eingesetzt. Das heißt, wenn wir uns damit befassen, wie wir zum Beispiel Bauhauskunst jetzt auf die Bühne bringen, lass uns auch darüber sprechen, was wollen wir damit eigentlich erreichen.
Oh, das hast du schön gesagt. Ist euch übrigens schon mal die Musik hier in unserer zweiten Staffel aufgefallen? Sie wurde extra für About Bauhaus aufgenommen, ganz im Bauhaus-Spirit. 7 Musiker mit unterschiedlichen Backgrounds haben als Vorbereitung Bildmaterial und Infos zum Bauhaus erhalten und dann 3 Tage lang zu verschiedenen Bauhaus-Themen gemeinsam improvisiert und wundervolle Musikstücke geschaffen. Das Projekt heißt Kubik-Kollektiv und ich kann meinem Head of Music und Komponisten Ralf Merten gar nicht genug dafür danken. Und außerdem natürlich den Musikern Erwin Ditzner, Jan Hennig, Löhm Schliemann, Max Mahlert, Alex Matwiuk und Chris Rücker. Zum Abschluss also noch ein bisschen Musik. Und damit verlassen wir die Klangwelt des Bauhauses. Bis zum nächsten Mal. Dann widmen wir uns einer speziellen Bauhauswerkstatt, die fest in weiblicher Hand war. Die Weberei, die Textilwerkstatt. Auf den Spuren der Weberinnen treffe ich dann die Berliner Designerin Esther Perband in Dessau. Auf der Suche nach den Stoffen, aus denen Bauhausträume gewebt sind. Stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.